Hallo, hallo.
Hallo.
Kommt so gut an, auch ganz hinten. Hört man mich ganz hinten, weil wir winken? Super.
Eins, zwei. Wow.
Kommt doch.
Nö.
Halle so.
Halle. Das ist der Echo-Effekt für besonders erotische Stimme.
Ah.
Oh.
Hat Dennis selber geschrieben?
Gar nicht. Doch. Wusste ihm aus. Ihr könnt schon anfangen.
Haben wir keinen Herold?
Und was?
Einer, der uns vorstellt.
Müssen wir das selber machen. Also wir sind die drei Jungs, die zusammen das Open-Tracker-Projekt betreuen und wir wollten hier ein bisschen über unser Projekt, über die Software, über die lustigen Erlebnisse berichten, die uns in dem guten Jahr, dass wir das Projekt jetzt schon betreiben, so erlebt haben. Und konntest du den Vortrag schon mal starten?
Mach mal an. Let's roll.
Trecker fahren.
Und ja, dann fängt mal Krüx an.
Vielleicht sollten wir uns erstmal ein paar Namen vorstellen. Das neben mir hier ist der Erdgeist. Hier drüben sitzt der Dennis.
Und das ist der Krüx.
Ich bin der Krüx, genau. Und ja, dann fangen wir einfach mal sofort an. Wir wollen am Anfang so ein bisschen erklären, wie BitTorrent funktioniert und wie da die Infrastruktur aussieht, damit man eine ungefähre Vorstellung dafür bekommt, was wir da eigentlich tun. Und da geht es auch gleich mal los. BitTorrent besteht aus verschiedenen Komponenten. Einmal die Peers, klar, das seid ihr, das sind die Leute, die was runterladen wollen. Dann gibt es des Weiteren die Tracker, das ist das, worüber wir sprechen wollen. Da haben wir zum Beispiel Dennis Stalker, h3q.com ist ein bekannter Tracker, ein offener, die ganzen Pirate Bay Tracker. Und so ein Tracker ist auch wirklich immer nur eine Software, die sich darum kümmert, die Daten sozusagen den Peers zu sagen, wo sie welche Daten bekommen. Ganz im Gegensatz zu den Indexern oder auch Suchmaschinen, wie man sie nennen möchte, auch Dump-Sites genannt, wie man will. Da gibt es zum Beispiel Mininova.org und Isohunt und The Pirate Bay. Das sind dann die Seiten, wo man sich die Torrent-Files runterlädt, zu denen wir ja gleich noch kommen. Und in denen man auch suchen kann. Ich suche den neuen Film oder ich suche die Wikipedia-DVD oder ich suche das neue Freebase.iso. Ist ja nicht nur illegal, was da ist.
Nicht nur illegal.
Es kaum ist meist, illegal. Ist ja. Kaum illegal. Das meiste da drin ist wirklich nicht geschützter Content.
Und wenn höchstens unerwünschte
oder Kopie. Zu schlecht geschützter Content.
Gar nicht geschützter.
Oder gar nicht geschützter. Sehr fahrlässig.
Ja, dann. Lass uns das mal visualisieren. Kommen wir zum Hauptanwendungsgebiet von BitTorrent, das Verteilen von Urlaubsfotos an die Verwandtschaft. Wir haben gerade ein ZIP zusammengestellt mit unseren lustigen Urlaubsfotos, die wir jetzt unseren Verwandten zukommen lassen möchten. Wir befinden uns, jeder kennt das, hinter der DSL-Strecke. Man verschickt die Urlaubsfotos per Mail, fängt GMX an rumzuspinnen, so große Mail darf man nicht und ja, auf die Webseite hochladen, wo kriegt man so eine Webseite her? Und das, also kommt BitTorrent zur Hilfe, ist total toll, sorgt dafür, dass wenn man ein so begehrtes File wie meine Urlaubsfotos verteilen möchte, dass man nicht hinter der DSL-Strecke sich komplett die Leitung platt macht. Was bei BitTorrent passiert ist, zuallererst wird diese Datei in gleich große Häppchen zerteilt. Und diese gleich großen Häppchen werden mit Prüfsummen versehen. Da benutzt man den Algorithmus SHA1. Und dann bekommt jedes dieser sogenannten Pieces da seine Checksumme. Die wird, Maren, machst du das mal? Die wird in einen Fall gesammelt, wo dann jedes dieser sogenannten Pieces mit seiner Checksum drinsteht. Also nur die Checksum. Und zusätzlich kommt noch ein bisschen Metainformationen wie der Filename, dass man das wiederherstellen kann. Ziel des Spiels ist es jetzt, diese Datei an meine Verwandten zu verteilen. Meine Verwandten, darf ich vorstellen?
Darf ich vorstellen, die Verwandten?
Und ja, jetzt haben wir diese Hashes und jetzt haben wir die Metadaten. Und was machen wir jetzt damit? Da gibt es so ein standardisiertes Format. Das befindet sich in Files, die heißen, die enden auf .torrent. Und die heißt bei mir in dem Fall jetzt Urlaubsbilder.torrent. Und dieses File wird auf die eine oder andere Art und Weise per E-Mail, mach mal, oder auf meiner Webseite, oder auf einem Indexer oder auf Diskette
oder ausgedruckt
oder ausgedruckt an die gesamte Verwandtschaft verteilt. Und dann geht's los. Damit die Verwandtschaft jetzt sich gegenseitig findet, ist dieses Tracker-Protokoll erfunden worden. Dieses Tracker-Protokoll funktioniert ungefähr so: Man nimmt nochmal wieder eine Prüfsumme über diesen gesamten Fall, dieses Punktoren-Fall, und diese Prüfsumme erstreckt sich über die Prüfsummen der einzelnen Pieces und über die Metadaten, die noch mit dran stehen. Und das wäre jetzt so ein typischer Info-Hash, das ist so irgendwie so aus SHA-1 fallen 160 Bit raus. Und das ist die Hex-Repräsentation und so ungefähr ist es auch, was man dann so als Tracker sieht. Und das ist auch die einzige Information, die man als Tracker sieht über so einen Pfeil. Und da kommen jetzt alle daher.
Mama? Könnt ihr ja mal gucken, ob das Hash gerade
genau. Das schon gibt. Könnt ihr mal schnell abtippen.
Das gibt's ist wie wirklich. Der japanische Porn. Also in Wirklichkeit ist es der Info-Hash von...
I'm a Legend wetten. Ich wette, es ist I'm a Legend. Könnt ihr mal nachprüfen.
Ich habe keine Ahnung, ich mache sowas nicht.
Ich habe ihn nur bei Google gesehen.
So, wir haben da jetzt unseren Tracker. Und ringsrum die Familie. Die versuchen...
Was machst du den ganzen Tag?
Trägerfahren. Die versuchen, diese Datei runterzuladen. Sie gehen jetzt also mit ihrem Info-Hash daher. Und als allererstes ich natürlich, der ich das Original dieser Datei habe und gebe diesem Info-Hash den Tracker hin. Und versuche mir eine IP-Liste zurückzugeben zu lassen von allen anderen Interessierten an diesem Info-Hash. Aber ist wohl noch keiner. Als nächstes kommt Onkel, der berühmte Onkel, Horst.
Horst.
Horst. Und sagt genau dasselbe. Geht zum Tracker und sagt, ich möchte auch diesen Info-Hash, also das dazugehörige Torrent herunterladen. Und bekommt dann vom Tracker die Antwort mit der IP-Adresse, auf der ich lausche. Das macht Tante Frieda auch. Und Tante, jetzt geben mir die Namen langsam
auf. Bertha.
Bertha, das ist meine Familie. Genau, wenn die alle mit den IP-Adressen versehen sind, unter denen sie sich erreichen, natürlich IP-Adressen und Port paaren, dann können sie anfangen, ernsthaft miteinander in Verbindung zu treten und die Dateien auszutauschen. Alle soweit verstanden?
Ansonsten funktioniert so ein Tracker so ein bisschen so wie eine Mitfahrzentrale. Da kommt jemand, meldet irgendwie...
Ich fahre von Bonn nach Köln.
Genau, und dann wird halt vermittelt zu Leuten, die das Gleiche wollen. Mehr ist so ein Tracker nicht. Ganz easy.
Genau. Und wenn, da wollen wir jetzt nicht so weit drauf eingehen, so wie die ihre Blöcke da, also ihre Pieces austauschen, aber grundsätzlich soll so ein roter Balken markieren, dass der Piece noch nicht da ist und so ein grüner, dass der gerade runterladen ist und so ein, das bunte Bild bedeutet halt, dass...
Den haben sie schon.
Der ist schon da, genau. Und jetzt fangen die anderen Blöcke auch miteinander auszutauschen und jetzt kann der Dennis mal einfach... mich wegnehmen, weil gerade meine DSL-Verbindung zusammenbricht und trotzdem sind noch genug Pieces da, um alles zu verteilen. So, und so funktioniert BitTorrent.
Grob.
Grob. So, und jetzt die Frage, warum schreiben wir einen neuen Tracker?
Gibt doch schon welche.
Gibt doch schon welche.
Deswegen.
Finde ich, reicht eigentlich.
Ja, danke, das war's.
Jetzt die Dose.
Dennis?
Ja.
Na?
So. Also der erste Grund, den erzählt der Erdgeist selber, ist also ja, sein Grund.
Genau, mein Grund ist natürlich der, dass ich habe vorher schon Software unter meiner Lieblingslizenz, der BioWare-Lizenz, herausgebracht, aber das war halt so ein ziemlich spezielles Tool für Serveradministration und da kam echt nur ziemlich wenig Bier zusammen und da dachte ich jetzt, dass, also die BioWare-Lizenz funktioniert so, kann jeder kopieren, benutzen, auseinanderpflücken, wie er möchte, solange mein Name drüber bleibt und wenn er es toll fand, gibt er mir ein Bier aus. Und da habe ich gedacht, BitTorrent benutzen viele Leute.
Flatrate!
Also wer von euch in letzter Zeit mal einen Torrent heruntergeladen hat, super.
Das machen die alle nicht.
Das machen die nie.
Ihr habt noch nie einen Torrent runtergeladen? Okay, wer hat noch nie einen Torrent runtergeladen? Ja, schon besser.
Die Mehrheit.
Und der lügt. Und bleibt nur noch einer. Der hat die Frage nicht verstanden. So. Okay, denn BitTorrent, wichtige Technologie. Ist natürlich deswegen, wie wir schon gerade hatten, weil wir es halt selber benutzen, eine Sache, die ich selber benutze, die will ich auch, dass die funktioniert. Also ist nicht so unabwegig, dass man sich mal selber drum kümmert und irgendwie einen Tracker startet.
Und außerdem ist es halt praktisch zum Datenverteilen und nicht jeder hat zu Hause oder irgendwie viel Bandbreite oder einen Server im Rechenzentrum, wo er seine Daten ablegen kann. Gerade Open-Source-Projekte, die irgendwie nicht die unglaubliche Kohle zur Verfügung haben, um irgendwelches Hosting an den Start zu bringen, aber ihre ISOs oder Software verteilen wollen. Da ist BitTorrent einfach die Möglichkeit, schnell ihre Software an User rauszubringen, ohne dass sie selber großartige Bandbreitenmengen zur Verfügung haben müssen, die sie schließlich dann ja auch bezahlen müssen. Und von daher ist es auch so gesehen eine neutrale Technologie, weil es sozusagen die Möglichkeiten des Internets an viele Leute wieder zurückgibt, indem sie halt wieder surfen können, ihre Daten wieder rausgeben können.
So, und der eigene Bedarf, der kommt daher, dass früher ich weiß nicht, wann Pirate Bay zum Beispiel umgestellt hat, aber ganz früher, kennt er vielleicht noch, konnte man nicht einfach einen Torrent erstellen und irgendeinen Tracker benutzen, sondern man musste bei diesem Tracker-System, weil es ja halt nicht nur der Tracker, sondern die ganze Webseite dazu, wo sie die Torrents auch verwalten und so, musste man seinen Torrent erst hochladen, musste man beschreiben, was denn drin ist, und dann konnte man irgendwie seiner Family, seinen Tanten und Omas oder euch halt irgendwie das Torrent zuschieben, und dann konnten die das Torrent benutzen, weil es bei dem Tracker registriert war. Das heißt, früher waren die Tracker alle nur registriert, und deswegen konnte man nicht so schnell einfach mal Torrent irgendwie verteilen. Deswegen habe ich angefangen als allererstes irgendwie noch mit von dem Erfinder von BitTorrent, dem Bram Cohn, den Python Originaltracker irgendwie bei mir zu Hause laufen zu lassen über Dune DNS DSL Leitung. Slide. Ist das schon soweit? Okay. So, dass er jeder benutzen konnte. Und am Anfang waren es halt nur die üblichen Berliner Verdächtigen, die den benutzt haben. Aber irgendwie hat sich's dann auch rumgesprochen, und dann wurden es mehr und mehr, und es wurden immer mehr Leute, die den benutzt haben, und meine Leitung zu Hause wurde immer dichter und dichter.
Man muss sich das vorstellen, er hat da so einen Tracker, den nennt er dennis.stalker.h3p.com, und ohne dass er irgendwelche Werbung macht, ohne dass er irgendwo Bescheid sagt, kommen da immer mehr Nutzer. Ich meine, es gibt so Domains, bei denen man das verstehen kann, so Google ist irgendwie sehr nützlich und irgendwie leicht zu merken, kann man auch seinem Freunden mal erzählen, aber gerade diese lange Url, und trotzdem ist das da förmlich explodiert bei ihm in der Küche, bis er dann irgendwann mal verzweifelt ankam.
Ja, da hatte nämlich DynDNS dann gesagt, ja, sie betreiben da einen File-Sharing-Service bei sich über DynDNS, und deswegen müssen wir das jetzt mal ausmachen, weil in unseren AGBs steht, dass sie über unseren Service keinen File-Sharing betreiben dürfen. Und da fragt man sich natürlich, wie wir betreiben über DynDNS File-Sharing, das ist doch nur DNS-Daten, was haben die mit unserem File-Sharing am Hut? Aber sie meinten dann, dass sie dann gleich mal Dennis den Account komplett löschen.
Die haben immer noch auf meine E-Mail geantwortet und mir das nochmal ordentlich erklärt, was die ja normalerweise auch nicht machen. Da antwortet ja mal keiner, aber die haben noch geantwortet und meint, das geht ja mal gar nicht. Naja, da war vorbei mit der Adresse, muss man eine andere nehmen, die da halt dennis.stalker.h3q.com. Und da lief dann eine Weile lang immer noch der Python-Tracker, aber irgendwann bei, ich weiß nicht, 100 Requests die Sekunde. Wobei man dazu sagen muss, dass so ein BitTorrent-Client kommt eigentlich alle halbe Stunde. Da kann man sich ausrechnen, wenn da 100 Requests die Sekunde kommen, wie viele Clients das schon circa sind. Jedenfalls, next slide. Oh, klick. Meinte ich, mein Tracker macht es nicht mehr so richtig. Und dann meint der Erdgeist, los, du darfst jetzt vorlesen.
Wieso? Ist doch eigentlich nur ein Webserver, oder?
Ja. Jedenfalls, was dann? Ja? Der Python ist vielleicht eine tolle Sprache, kennt ihr ja alle, aber schnell ist anders. Und Erdgeist meinte, naja, Webserver kann immer nicht so schwer sein.
Ist doch ein Einzeiler.
Genau. In C vielleicht 2, 3. Jedenfalls, ich sagte so wie immer, ja, mach doch einfach mal. Und tatsächlich nach 2 Wochen oder einer war er fertig mit der ersten gehbaren Version.
Also man muss dazu sagen, Python ist natürlich prima geeignet, um Prototypen zu schreiben und auch Prototypen schnell zu schreiben und auch sicheren und schönen Code zu schreiben. Und ich bin auch immer der Meinung, wenn man irgendwas in C programmiert, dann soll man einen wirklich verdammt guten Grund dafür haben.
Wir haben Zeit, wollte ich nur sagen.
Wir sind wirklich schnell unterwegs. Wenn man einen wirklich verdammt guten Grund dafür haben und gerade einen Webserver zu schreiben, wo ziemlich viele Strings da vorbeikommen, wenn so String-Parsing in C ist auch nicht jedermanns Sache, und da komme ich dann später auch nochmal dazu. Aber es gibt in der BitTorrent, die Spezifikation, in der Tracker-Protokoll-Spezifikation, gibt es da so ein paar Dinge, die sind unschön. Danke, Krux. Erstmal, dass dieses Tracker-Protokoll komplett über HTTP getunnelt ist. Und HTTP ist bekannt für seine Effizienz. Also wenn man sich das nochmal überlegt, was wir vorhin auf der Folie gesehen haben, da sollen eigentlich nur die 20 Byte des Info-Hashes übertragen werden und nochmal 2 Byte für den Port, auf dem ich zu Hause bin, macht 22 Byte. So eine TCP-Verbindung macht allein schon 9 Pakete mit ne? So 500 Byte. Dazu kommt noch der HTTP-Overhead, der da oben drauf ist. Und dann muss ich auch noch irgendwie antworten. Und mit einem komischen bi-encodeten Format, da kommen dann halt so pro Request dann halt mal schon fast ein Kilobyte zusammen, dafür, dass eigentlich da 22 Byte in die eine Richtung und vielleicht, weiß nicht, 300 Byte in die andere Richtung geschickt werden sollen. Finde ich persönlich schon mal eigentlich einen ziemlichen Showstopper für so ein Protokoll. Aber Bram Cohen hat sich gedacht, soll durch Firewalls durchfunktionieren, weil HTTP geht überall durch. Und
gut, also es erklärt ja auch den Erfolg von BitTorrent, dass es halt irgendwie jeder irgendwie mit einer HTTP-Lib irgendwie einen Client schreiben kann oder einen Tracker schreiben kann. Sonst wäre wahrscheinlich BitTorrent nicht da, wo es heute ist. Also jeder muss mit einer
HTTP-Lib heißt aber in dem Fall, dass die Leute dann einfach angefangen haben, in PHP auf MySQL basierend mit Apache als HTTP-Bibliothek Tracker zu schreiben, die dann auch dementsprechend performt haben, weil dann MySQL am Ende zu benutzen, um diese 6 Byte wegzuspeichern.
Und das ca. 2000 Mal in der Sekunde?
Funktioniert nicht. Also für jeder, der schon mal MySQL ernsthaft benutzt hat,
das weiß das. Wenn ihr Tracker mal so lange braucht, wenn euer BitTorrent-Client irgendwie nicht richtig loslegen will, dann ist, wenn er mal auf die Tracker-Adresse guckt, also hier die Announce-URL, die sogenannte, die man jetzt im Slide auch gerade sieht, da steht da get/announce und bei den langsamen steht dann get/announce.php. Zum Beispiel. Übrigens haben wir in unserem Tracker, der später noch kommt, haben wir gesehen, dass Leute unseren Tracker mit .php am Ende benutzen, obwohl wir eigentlich nie die Adresse so announced haben. Und dann haben wir einfach reinprogrammiert, dass wenn die mit PHP kommen, ist auch egal.
Vorher haben wir am Ende sogar reinprogrammiert, dass alles, was mit dem A beginnt, wird wohl als announced interpretiert. Weil da draußen sind echt Kleinschreiber so unterwegs, die fangen dann an, Leerzeichen, Semikolons, Returns mit in ihre Announce-URLs reinzutun, weil einfach, ja, war noch ein bisschen Platz.
Und die Zeichen sind nicht escaped, also ein Space zum Beispiel ist da drin und das ist nicht escaped und ich weiß nicht, wer diese Announce-URLs erstellt, aber ist ein bisschen komisch. Jedenfalls, wir versuchen dann möglichst viel irgendwie.
Also da seht ihr mal, dass das in HTTP nicht nur wirklich 20 Byte sind, sondern die 20 Byte dann üblicherweise auch noch OLESCAPED auf fast 60 Byte aufgeblasen werden. Dann kommt halt noch so ein bisschen Metadaten da, wo sie erzählen, wie viel sie schon hochgeladen haben, wie viele Blöcke sie selber, also wie viele Pieces sie selber da haben und ob sie jetzt anfangen, diesen Torrent runterzuladen oder das zu beenden.
Da muss man jetzt aber noch dazu sagen, wie man hier sieht, zum Beispiel bei dem Beispiel hat man ja, wo ist es hier, uploaded, irgend so eine Riesenzahl. Und jetzt könnten natürlich so ein paar findige Jungs von euch herkommen und könnten sich denken, naja, irgendwie, wenn mein Ratio so ein bisschen verbessern, dann kriege ich ja mehr, weil so funktioniert BitTorrent. Die Information, die aber hier an den Tracker geht, die ist total uninteressant und die wird eigentlich, also unser Tracker, der schmeißt die nicht nur weg, sondern der liest die eigentlich nicht mal, weil die interessiert uns nicht. Und ihr könnt so nicht schummeln. Also den Tracker braucht ihr eure Stats irgendwie nicht drehen, irgendwie um da irgendwie schneller Daten zu kriegen. Das müsst ihr höchstens, kannst du eigentlich bei BitTorrent nicht. Du müsstest mit den anderen Clients die beschummeln und die bemessen ja, was sie von euch bekommen. Da könnt ihr also auch gar nichts daran ändern. Gibt's Leute, die versuchen das, aber es bringt eigentlich nichts.
Machen wir
so
weiter.
Next Slide.
Klick. Na, und als ich dann mich entschieden habe, da mal diesen Tracker zu designen, bin ich darauf der ganz dringende Meinung gewesen, dass 6 Bytes am Ende 6 Bytes bleiben sollen. Ich habe mir sortierte Listen aufgemacht, die auch immer sortiert bleiben, die noch, es gibt so eine Policy, dass üblicherweise ein Tracker nach 45 Minuten einen Peer, der nicht wiedergekommen ist, wegwirft. Hier habe ich angefangen, so Pools aufzumachen, in denen jeweils wieder sortierte Peer-Listen drin sind, ist aber alles nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass da ein eigener HTTP-Parser drin ist und da ihr eben schon gesehen habt, das gibt eigentlich nur 2 Arten von URLs. Das eine sind Announce-URLs, indem man halt Bescheid sagt, dass man gerade einen Torrent interessiert ist und das andere sind so Scrape-URLs. Bei also denen
Announce-URL ist jetzt hier diese untere gewesen. Das ist eine Announce-URL, die in jedem .torrent-File drinsteht oder mehrere inzwischen.
Genau, und dann gibt es noch eine Protokollerweiterung, die heißt Scrape. Da kann man sich halt Informationen über so einen Torrent abholen, kann man fragen, wie viele Leute dann gerade da noch mit runterladen, ob es sich lohnt, diesen Torrent überhaupt anzuwerfen. Und wenn es halt nur diese beiden Arten von Requests gibt, dann macht es keinen Sinn, dann voll-featured HTTP-Parser drauf zu tun. Also habe ich dann einen degenerierten HTTP-Parser, der sich darauf spezialisiert hat, die Parameter da raus zu parsen, geschrieben. Wenn man also jetzt so OpenTracker so ein bisschen realistisch betrachtet, dann ist es eigentlich nur ein HTTP-Server, der nicht mal HTTP vollständig spricht, aber das verdammt schnell.
Und, was ich letztens entdeckt habe, ich muss mal kurz ranten, der antwortet ja schon nach dem ersten Return.
Ja, ich warte nicht darauf, dass der Header zu Ende ist, sondern
also ist ja, normalerweise kann ja dann noch kaum kommen wie Accept-Encoding, alles was bei HTTP so kommen kann, was gibt's noch?
Also irgendwie das Language und so. Was mich interessiert,
und er
ist
wartet.
Cache Control.
Genau, und er wartet gar nicht. Kommt ein Return, Announce All ist da, zack, arbeiten und antworten.
Das stimmt nicht. In einigen Fällen gucke ich sogar noch mit dem STR nach, ob da irgendwo GZIP drinsteht. Und ja, dann komprimiere ich auch den Output.
Ja, wir können nämlich Full Scrape gezippt für die Leute, die irgendwie Stats abgreifen wollen.
Genau, aber die Wahrheit ist, nachdem ich das angefangen habe, in C zu programmieren und die großartige Event-Bibliothek von Fefe benutzt habe, diese LipoFat, war plötzlich das Programm nicht mehr mit der Bottleneck. Plötzlich lief das Ding so, wir haben das erste Mal angemacht mit, was waren das, 300 Connections pro Sekunde, und Dennis musste nachgucken, wo denn, ob der denn überhaupt lief. Weil
genau, ich habe gestartet und irgendwie meinte so, nee, der läuft irgendwie nicht.
Der taucht am Top nicht auf.
Der stand bei 0% und taucht am Top nicht oben auf. Ich so, dann haben wir so ein bisschen rumdebuggt und so, ja, nee, ist aber alles okay. Dann haben wir mal geguckt, Stats, Traffic lief. Also der hat geantwortet, hat halt einfach nur keine CPU verbraucht. War halt eben nicht Python, war halt irgendwie Erdgeist Assembler C.
Also ja. Das ist, glaube ich, von irgendwie 100% CPU, ja, irgendwie 80, auf so einer 650 MHz Pentium 3 CPU irgendwie runtergefallen auf 0.
Ja, irgendwie so. Meine Küche war wieder kühler, weil der Rechner nicht mehr so warm war.
Und ich konnte sein DSL wieder richtig benutzen. Ja, aber nachdem das dann da auch wieder mehr wurde, weil die ist halt wie ein ideales Gas, verfügbare Ressourcen werden von Nerds einfach mal komplett sofort ausgenutzt. Also kam man dann irgendwann wieder an die Grenzen des Betriebssystems, aber das waren dann plötzlich die Grenzen des Betriebssystems und nicht mehr der Software. Und das ist dann.
Es war dann eigentlich ständig irgendwie, wo ist der nächste Tunable? Okay, hochgesetzt. So, läuft wieder 2-3 Stunden, wieder an der Grenze, nächster Tunable. So ging das irgendwie über Wochenweile weiter, bis wir so einigermaßen das Setup zusammen hatten, wo das
muss man dann drehen, Max-Sockets muss man irgendwie hochdrehen, irgendwelche Time-Wait-Slots irgendwie ohne Ende hochdrehen. Da muss man sich in die tiefsten TCP-Dokus irgendwie einarbeiten und irgendwie überall Schrauben hier und Schrauben da. So wie, wenn ich mich noch an früher erinnere, musste man Max-User bei so einem Unix irgendwie hochstellen, muss man heute nicht mehr machen, aber jetzt sind wir schon wieder an Tunables drehen. Kann eigentlich nicht sein. Ich habe gehört, bei Solaris ist es besser, aber
das ist komplett Retro, back to the 70s. Darin sieht man halt, dass TCP und darüber HTTP zu benutzen eigentlich der falsche Weg ist. Also ich meine, für den Client, machen wir einen weiter, so den Clients ist es total egal, die machen da einmal so eine Verbindung zum Tracker auf und dann interessiert es nicht mehr, aber diese Masse von Clients, die macht dann irgendwie ganz schlimm. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine neue Version programmiert habe und gesagt habe, Dennis, spiel die mal ein, dann so Bugs halten sich nicht lange. Du hast halt irgendwo einen Fehler gemacht und es gibt keine versteckten Bugs. Da kommen so viele. Einer der Clients, die da vorbeikommen, die nehmen den auf jeden Fall mit. Das ist halt irgendwie die perfekte Fuzzing-Attacke.
2000 Beta-Requests pro Sekunde.
So ungefähr. Aber dieses HTTP auf TCP sorgt halt dafür, also TCP sorgt dafür, dass der Kernel halt echt lange States halten muss. Und dann gibt es diesen einen berühmten State, so dieses Time Wait 2, in dem er dann so noch ewig rumgammelt, bis er dann irgendwann mal nach, was waren das?
Weil es könnte ja noch ein Paket
ist
kommen.
Ist schon also so gut wie tot, aber zuckt noch so ein bisschen und man weiß nicht genau, ob es jetzt irgendwie gleich wegfault oder dann, naja.
Und dann braucht das halt immer noch seine Socket Struct, bis er wieder komplett weggeparkt wird und dann ist plötzlich ganz viel Speicher verbraucht und man weiß nicht so wofür und dann guckt man im TCP-Stack und da ist er. Und dann muss man sich überlegen, ob man jetzt diese Tunables runterdreht oder ob man einfach die mehr Speicher nachsteckt.
Also zurzeit hat unser Tracker, weiß nicht, 800 MB nur für die Connections an sich.
Genau.
Als Speicher. Also
der Kernel braucht gerade 800 MB, um die Connections zu halten.
Der Tracker selbst für die Peer-Daten, also die IP-Adresse und den Port, brauchen wir 150 bis 200 gerade. Also die Connections an sich im OS verbrauchen mehr als der Tracker.
Ja, und ja. Dieses Protokoll, was sich Bram Cohen ausgedacht hat, noch einen ganz krassen Nachteil. Man kann diesen Peers nicht Bescheid sagen, dass die gerade mal scheiß HTTP sprechen. Was die nämlich tun ist, die kommen vorbei.
Aber sei froh.
Psst, geh doch mal weg.
Nee, aber stell dir vor, geh du bist weg. Auf so einer Webseite und die sprechen plötzlich mit dir. Da willst du das ja auch nicht.
Was? Lass mich doch meine Geschichte erzählen. Also, man stelle sich vor, so ein Client-Schreiber hat irgendwie die falsche HTTP-Bibliothek benutzt oder macht es komplett selber und hat jetzt einen kaputten Request. Kommt bei uns vorbei, wir versuchen das zu parsen, sehen, dass es nicht geht und schicken ihm ordnungsgemäß einen 400 oder 404 zurück. So ein 400er, ein 404 hat er schon mal gesehen, da ist irgendwas kaputt, aber so ein 400er oder vielleicht ein Server-Error, kenne ich nicht, ich kenne nur 200 oder 404. Was da passiert ist, Das stimmt irgendwas. Ich probiere das nochmal. Und ich probiere das nochmal. Nochmal.
Und ich warte jetzt nicht etwa, sondern ich probiere das immer nochmal.
Und unsere Software hat sich ja nicht geändert. Das heißt, er wird also wieder die gleiche Antwort kriegen. Das heißt, das klappt nicht und der kommt immer wieder. Das heißt,
die historischen Fälle kommen alle halbe Sekunde wieder. Sodass man dann halt bei, weiß nicht, 1000 Connections pro Sekunde davon ausgehen kann, dass es wie so ein paar einzelne Leute, die da spinnen, gerade mit ihrer Software schon signifikant Traffic bei uns verursachen. Und man kann denen einfach nicht sagen, komm später zurück, einfach nur auf HTTP-Ebene, sondern innerhalb der Antwort in diesem bi-encodeten Format gibt es da so eine Option, wo man zurückgeben kann, komm mal bitte erst in einer Dreiviertelstunde wieder. Also was man jetzt tut, ist egal, wie der Request aussieht, sei er noch so verwurstet, antwortet man ihm schön mit einem 200 und mit einem Fehler, den man dann irgendwie noch ordentlich einpackt und gab keine PS-Gmail, irgendwann kommt später wieder, wenn du einen neuen Client runtergeladen hast. Und der wird das vielleicht irgendwann merken, wenn er keine PS bekommt, dass er vielleicht mal upgraden soll. Aber
das ist auch der Grund, warum wir das Announce.php mit aufgenommen haben, weil wir haben gemerkt, dass wir, nachdem wir die nicht beantwortet haben, weil PHP und diese URL kannten wir halt nicht, kamen die halt, ja, innerhalb von Sekunden kamen die halt wieder, und zwar die ganze Zeit, also mehr oder weniger DOS-Attack. Und dann haben wir sie beantwortet und dann war Ruhe. Also.
Ja. Aber noch vielleicht zu dem schönen Schwarmverhalten, zum schlechten Schwarmverhalten, da haben wir einfach das Problem dadurch, wir haben ja halt immer getestet, die Software, lief die eine Weile, dann gab es irgendwie eine neue Version, dann haben wir draufgespielt, dann haben wir die alte ausgemacht, die neue angeschaltet. Und in dem Moment, wo wir die alte ausgemacht haben, hat dann natürlich niemand mehr geantwortet. Davon abgesehen, dass jetzt irgendwie 3000 ICMP irgendwie Connection Not Reachable oder Port Not Reachable rausgeflogen sind, haben die Clients halt die ganze Zeit wieder probiert zu connecten und dann war die neue Software wieder da und dann waren halt irgendwie 3000 auf einem Schlag da. Das machte irgendwie, die Bandbreite macht einen Peak, die CPU-Load macht einen Peak, der Speicher macht einen Peak. Und dann wurden die alle beantwortet und gingen alle wieder weg, dann war Ruhe. So, dann kam so, keine Ahnung, 300 Requests pro Sekunde eine ganze Weile. So, nach 45 Minuten kamen die alle 3000 wieder. Ponk, wieder drauf.
Weil wir hatten ja ins Intervall reingeschrieben, weil der Bram Kohner hat es ja schon vorbereitet, dass man angeben kann, wann die Clients denn wiederkommen können. Bei uns ist der Standardintervall halt 45 Minuten. Manche machen es kürzer, manche, die irgendwie halt keinen schnellen Tracker haben, wahrscheinlich diese PHP-Teile, die machen einen größeren Intervall. Und deswegen kamen die halt perfekt alle nach 45 Minuten wieder. Und dann konnte man halt, weil wir machen ja ein bisschen MRTG-Graphen und so, dass wir ein bisschen mitgucken, was so los ist, da konnte man richtig schön so eine 45-Minuten-Welle irgendwie sehen, wo die...
Die wurde dann immer ein bisschen kleiner, weil irgendwie natürlich die Ruhezeiten, die Systemzeiten driften auseinander und die
Leute kommen
Verbindungen und sind nicht immer alle gleichzeitig und die werden ja auch nicht alle beantwortet und dann flachte das so langsam ab über 2 Tage.
Also hat das nicht gedauert. Und da haben wir dann auch erstmal eingeführt, dass wir natürlich nicht mehr perfekt 45 Minuten rausgeben, sondern dem einen geben wir halt 43 Minuten und dem anderen mal 47 Minuten, dass wir diese Welle relativ schnell wieder wegkriegen. Weil so ein Peak ist natürlich für so einen Rechner, damals war deine Software schon schnell genug. Na, ist egal, jedenfalls wollten wir diese Peaks halt weghaben und haben das halt über Random-Intervalle irgendwie weggekriegt. Es ist aber das Schwarmverhalten, da gibt es aber auch noch andere Probleme. Ich glaube, irgendwo haben wir das immer noch. Wollen wir das noch?
Keine Ahnung. Ich guck nicht.
Ja.
Ich mache nichts.
Gibt es auf jeden Fall noch. Wenn der Tracker eine Minute aushält, kann man jetzt hochrennen. Wir haben jetzt zurzeit gerade 3000 Connections die Sekunde. Eine Minute lang Ausfall heißt 60 mal 3000, kommt man auf was? 180.000 Requests. Und die wollen dann alle irgendwie ihren Request beantwortet haben. Und wenn man dann wieder einschaltet, dann sind die alle wieder da, instant. So, das hatten wir schon, nächste?
Ja.
So, ich habe dir doch gesagt, du sollst das rausmachen.
Ach so.
Muss man ja mal erwähnen. Also bei Pirate Bay, ich weiß nicht, ob einer von den Jungs gerade, ist jemand von Pirate Bay hier? Die wollten eigentlich kommen, dachte ich.
Ich bin Pirate Bay und
wahrscheinlich
meine Frau
verstehen
auch.
Die, wahrscheinlich verstehen die uns gar nicht.
Die sind alle Pirate.
Aus Skandinavien.
Jedenfalls, die bei Pirate Bay haben so eine Querfinanzierung, die werden irgendwie so gesponsert. Der bei ISOHand verdient irgendwie...
Banner.
Indirekt über die Werbung, über Banner.
Auf der Webseite.
Mininova sowieso auch, weil die haben ja halt eine Webseite, wo Leute suchen und klicken und diese Werbung auch sehen. Ich weiß nicht, wer da schon mal geklickt hat, ich weiß nicht, wie die da Geld verdienen, aber es gibt so Leute, die da klicken. Und bei uns geht es halt nicht. Das heißt, wir machen das ein bisschen so aus eigener Tasche, ist ja auch nicht so teuer. Aber
sei froh.
Ist halt ein Spaß. Ein teurer.
Wir könnten auch versuchen, noch in unsere Tracker-Response Werbung einzublenden, aber...
Das sollten wir vielleicht mal definieren.
Da müssten wir, glaube ich, eine Protokoll-Extension für schreiben.
Das muss man übrigens mal dazu sagen. Ich weiß ja nicht, wer, ihr habt ja, hat ja kaum jemand geantwortet, dass er irgendwie BitTorrent benutzt. Aber es gibt ja schon, wenn man so die, in seinem Client kann man ja sehen, mit zu welchen Leuten man eine Connection hat. Und dann steht ja auch immer da, welcher Client benutzt wird. Und die beiden größten sind ja irgendwie MikroTorrent. Und dann gibt es ja noch den anderen, den schnellen in Java. Und da gibt es ja irgendwie... Da gibt es ja irgendwie die Version 3.0 und ich habe das irgendwie, einmal auf dem Mac gibt es das ja irgendwie auch, weil es ja Java und da würde es mich nicht wundern, wenn dann irgendwann mal eine Version 4 rauskommt, wenn die in der Werbung einblenden, also wenn man sich den Client da so anguckt. Also man sollte sich auch da schon überlegen, welche Client und welche, ja wie sagt man, Infrastruktur von dahinter. Also der Azurus ist ja irgendwie auch aufgekauft worden, die sind wohl aber nicht so happy. Aber da muss man ein bisschen aufpassen. Also nutzt man mehr irgendwie Client-Software, wo man nicht in Zukunft Angst haben muss, dass da irgendwie Werbung drin aufpoppt, weil die haben irgendwann auch die Macht, dass die das Protokoll ändern können. Weil wenn Azurus, ich weiß nicht, ob sie, lass sie 30%, 40%, 50% aller Clients irgendwie stellen, dann hätten die schon die Macht, dass sie einfach mit einer neuen Version das mal ändern können. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen nutzt mal ordentliche Client-Software. Ja, muss doch mal gesagt werden. Guck mal, wir haben noch so viel Zeit.
Ja, dann hat man als Trackerbetreiber immer das Problem, dass man da halt dauernd viel Traffic verursacht mit vielen Paketen. Keine Ahnung, wie viele Pakete machen wir gerade pro Sekunde?
Was war das? So eine Trackerverbindung, TCP ist ja ein Paket eigentlich mit Payload zu uns. Wir geben eine Antwort zurück, aber dann gibt es ja SYN-ACK und SYN-ACK und also 9 Stück. Manchmal sind es irgendwie komischerweise 11. Also heißt es, ist so.
10 mal 8 1000.
Welchen Tracker meinst du?
Keine Ahnung, was ist unser?
Ruhig. Unser macht halt irgendwie 3000 mal 9, sagen wir mal, also...
27.000 Pakete pro Sekunde.
Ja, das schon. Das, damit geht man dann zu irgendeinem Hoster und sagt, ja, ich hätte jetzt gerne so einen Rechner angemietet, die habt ihr ja stehen, die Flat-Traffic, ist ja alles schön, kostet irgendwie 60 Euro im Monat, nehmen wir mit, ist ja nix, nehmen wir mit. So, wird alles eingerichtet, das Lieblingsbetriebssystem draufgenagelt, die Tunables hochgedreht, dann wird das DNS umgeschwenkt und dann... läuft es und man freut sich und geht was essen und dann Bier trinken, kommt wieder und ist der Rechner aus. Also, warum ist der jetzt aus? Also, so schlimm sind die doch da gar nicht.
100 Mbit, haben sie gesagt.
100 Mbit. Und dann steht halt in der Mail, ja, wir haben den mal ausgemacht, ihr hattet da eine Denial-of-Service-Attacke. nee. Also, ja. Also, ich meine, es sieht...
Das soll so.
Also ja klar, das sieht halt so aus wie eine Denial-of-Service-Attacke. Da bombardieren halt irgendwie 3000 Clients die ganze Zeit pro Sekunde. Irgendwie
aus aller Welt.
Aus aller Welt, aus Taiwan und weiß der Geier wo, auf unseren Rechner ein. Und
eine
ja, die DDoS-Attacke.
Machen
eine DDoS-Attacke. Und ja, die machen noch UDP und ja, ja, der, nein, aber der Rechner läuft doch noch. Ja, nee, wie euer Router ist kaputt gegangen. Ja, der Router ist kaputt gegangen und es gab da technische Schwierigkeiten und unser Netz wurde überlastet und deswegen haben wir das jetzt mal ausgemacht. Und stellt den nochmal bitte ab, den Denial of Service, und dann können wir wieder anmachen. Okay, naja, was sollen wir jetzt abstellen? Schwenken wir das DNS mal wieder weg. Wieder weggeschwenkt. Ja, so, jetzt habt ihr wieder Zugriff, schön, DNS wieder rumgeschwenkt. Gleiches Spiel von vorne. Ja, nee, haben wir wieder ausgemacht. Das geht alles so nicht. Ja, ein bisschen hin und her. Und dann wollten die uns aber irgendwie nicht mehr haben bei Hetzner. Muss man ja, leider dazu sagen. Die haben dann irgendwie aus ihren AGBs rausgekramt, dass wir ja kein Peer-to-Peer bei ihnen machen dürfen. Ja, wir machen kein Peer-to-Peer, wir sind ein Tracker. Das ist klassisch Client-Server.
Das ist ein Web-Server. Ein
Web-Server ist das. Da kommen halt ein bisschen viele Web-Server-Requests an und auf einem anderen Port, aber im Grunde ist es ein Web-Server.
So und viel waren das gar nicht.
Das waren damals. Damals waren wir nicht so viel mehr. Und jedenfalls wollten die uns nicht mehr haben und wir haben dann irgendwie auch unseren Rechner nie wieder zurückbekommen, obwohl wir es den erst weggeschwenkt haben. Und
die waren gar nicht unser Rechner.
Ja, wir haben die halt gemietet. So, und die anderen ISPs, die fanden das alle auch nicht viel besser.
Die waren noch schneller mit dem Abschalten.
Genau, so ein französischer. Die lustigsten bisher waren Access for All. Access for All war richtig cool, muss man einfach mal sagen. Die riefen mich dann irgendwann an und meinten, da läuft irgendwie so eine Attacke, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Ich habe da jetzt nicht reingeguckt, was das genau ist. Meine ich, ja, wir haben da so einen Webserver laufen, der braucht ein paar mehr Requests. Das ist für Freunde zum Testen. Und dann frug der zurück, und was hast du denn, was läuft denn da? Das interessiert mich ja dann doch mal. Ja, es ist so ein BitTorrent-Tracker. Ah, interessant. Ich habe ja immer gerne neue Traffic-Sachen in meinem Netz so zum Angucken, damit man mal sieht, wie sowas aussieht. Macht mal weiter. Also die Holländer waren da entspannt.
Warum sind wir da nicht mehr?
Ja, weil der Rechner leider nicht genug Performance hatte.
Also wegen Chaos-Dings.
Ja, die Netzwerkkarte, noch dazu, was man für so einen Tracker braucht. Die Netzwerkkarte war halt so eine alte 100 Mbit Intel-Netzwerkkarte und die ist dann zerfallen.
Jo, Number Crunching. Seit Beginn mehrere Milliarden Requests. Ich habe
schön.
Vor einem Jahr, warte, wie? Vor einem Jahr noch irgendwie mit dem Python-Teil gedacht, oh, jetzt irgendwie schon eine Million und so. Und wenn es so weitergeht, dann irgendwann mal in so ein paar Jahren habe ich dann vielleicht auch mal eine Milliarde. Jetzt haben wir...
So was in 3 Tagen?
Naja, auf unserem Trecker weiß ich jetzt gar nicht. Aber bei Pirate Bay waren es nach 4 Tagen oder so, hatten wir eine Milliarde Requests zusammen.
Erzähl doch nicht mal auf Pirate Bay, sollen wir erstmal
noch erzählen? Ja, bald kommt Pirate Bay.
Oh ja, der DNS-Traffic ist auch noch schön. Der läuft auch bei mir auf einem Server und der macht auch so ein bisschen Traffic, wenn man jetzt mal Round-Robin-DNS macht, also sozusagen 2 IP-Adressen rausgibt, damit man die Tracker auf 2 verschiedene Systeme verteilen kann, dann stellt man da halt sowas wie eine TTL von, keine Ahnung,
Port.
Wenn man naiv ist, 60 Sekunden rein. Das heißt dann aber auch, dass die Clients da draußen alle 60 Sekunden vergessen, wenn man ja sagt, dass alles richtig funktioniert, vergessen, wie die IP-Adresse war zu diesem DNS, zu diesem Hostnamen. Und dann kommen die halt alle 60 Sekunden beim DNS auch nochmal vorbei. Und dann hat man da die gleiche Last, die man irgendwie auf dem Tracker hat, beinahe nochmal auf dem
Name-Server. Nee, das ist zum Glück nur UDP und das ist...
Zum Glück nur, ja. Macht aber eben auch ein bisschen Traffic. Sieht halt auch komisch aus. Kann man dann besser machen, indem man die TTL hochschraubt, dann sowas wie eine Stunde oder. Bei einem ISP.
Ja. Nächste Frage.
Was haben wir noch?
Der geübte Hacker findet den selber raus.
Genau.
Er
wollte wissen, wo unser Tracker jetzt steht. Wer hat einen Tracker?
Ich habe keinen Tracker.
Wir haben keinen Tracker.
Ist deiner.
Ich habe damit nichts zu tun.
Ja, das findet er raus. Wir können da nicht so drüber reden. So.
Ja, es gibt halt da, wie man sieht, jetzt so relativ viele Requests, die da reinballern.
Ja, warte. Erstmal hier das. Dann gibt es ja noch irgendwie, war mal irgendwie so vor ein paar Tagen im Fernsehen, konntest ja nicht so richtig, ich habe gar keinen Fernseher.
Wo weißt du denn das dann?
Im Internet.
Heißt du GZ?
Im Nerdfernsehen.
Ich habe ja keinen Fernseher.
Ja.
Im Internet.
Erzähl jetzt.
Der hat kein TV. Da stand das, wenn man bei Google klickt, was stand da genau, ihr wisst es wahrscheinlich besser, irgendwie so mehrere Watt irgendwie braucht, wenn für jeden Google-Request. Also ich finde, was sagen, 10 Watt oder so, also
35 waren das, oder?
35, ja, oder noch bietet jemand mehr? Jedenfalls 4 Watt, wenn man sich so vorstellt, die haben da bestimmt auch Milliarden Requests am Tag, habe ich mir gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein. Deswegen haben wir mal ausgerechnet, weil wir sind ja auch gegen Global Warming und ihr bestimmt auch alle, wie viel Watt unser Tracker pro Request braucht. Wir haben da so die Zahlen mal so ein bisschen überschlagen und sind auf 8, was sind das? 8 Mikrowatt pro Request gekommen. Also bei uns könnt ihr beruhigt klicken, kostet irgendwie
kostet außer die,
gar nichts.
Natürlich, die es irgendwie hier in Berlin schön warm haben wollen, können Auto fahren und mehr Tracker klicken. Die können aber auch einen PHP-Tracker dann installieren, dann geht das schneller.
War ich nicht verstanden, aber ist nicht so wichtig.
Nicht wichtig.
So, dann...
Habt ihr das mal hochgerechnet so auf die Requests?
Wir haben ja noch so ein bisschen das Problem, mal rauszufinden, wie viel der überhaupt ganz doll wirklich kann. Also meistens ist halt gerade nicht der Tracker das Bottleneck, sondern halt die Leitung, die da hingeht oder die CPU oder die TCP-Stack-Implementation von dem Betriebssystem. Und wir haben es dann letztendlich mal geschafft, so wieder Stats rauszufinden, dass bei Pirate Bay gerade 8500 Requests pro Sekunde gefahren werden. Aber da ist noch Luft nach oben. Also so in Peak-Zeiten kann der auch noch mehr, aber ich finde es bis heute halt nicht raus, was dann jetzt die obere Grenze ist.
Also falls ihr viel Hardware rumstehen habt, die irgendwie großdimensioniert ist und eine tolle Anbindung und unbedingt mal gerne irgendwie viele Pakete sehen wollt, dann könnt ihr ja nochmal auf die Bühne kommen nachher und sagen, ja, wir wollen irgendwie die Oma, die Bilder von der Oma mit Tracken helfen.
Man muss auch dazu sagen, man kann nicht hier unseren Tracker einfach hier mit Apache-Benchmark irgendwie kurz mal ansteuern und dann sagen, hier mach mal 1000 gleichzeitig und davon jetzt mal eine Million oder so, das geht nicht, weil der macht halt vielleicht 1000 Connections gleichzeitig, aber die Connections, die baut er auf und der baut die auch sofort wieder ab und der Rechner muss keine States halten. Wenn du aber ins Internet rausgehst, dann kommen da zwar Pakete an, aber die Connections werden nicht wieder geschlossen, also die States halten alle viel länger und die Buffer, die man dafür braucht, sind viel größer. Also man kann das Real Internet nicht mit Apache-Benchmark vergleichen. Also Leute, die machen das mal total falsch. Und deswegen, diese 8,5K, das sind hier echte Internetwerte sozusagen. Das ist schon ein kleiner Unterschied, wollen wir mal betonen. So, und dann diese 90.000 Pakete sind einfach, ich habe die 8,5 vorhin mal 11 genommen. Man müsste eigentlich mal 9 nehmen, macht einfach eine 72.000 Pakete draus, dann haut es auch hin. Das ist nicht so. Aber 90 schaffen wir bestimmt auch. Und ja, da brauchen wir dann schon Netzwerkkarten, die auch ordentlichen Buffer haben, sonst machen die es nicht. Hier gibt es irgendwie diese,
Router, der das aushält,
diese davor. Karten mit RL irgendwie und die tun mal gar nicht. Also jedenfalls nicht die kleinen davon, die wollte überhaupt
Realtek,
nicht. Realtek, no. Das hast du gesagt, die ja, verklagen dich jetzt.
Pff, egal.
So, nächstes Slide.
Ja, los, jetzt wird's lustig.
Tschakka. So, die erste Geschichte muss ich erzählen. Und zwar, wie war das genau? Na, ich habe halt zu Hause früher Python-Tracker rumgebastelt und irgendwie, ich bin ja auch immer in den Berliner Clubräumen, bin ja bekannter. Und sitze so mit meinem Laptop und dachte mir, ja, können wir ja den Tracker mal kurz im Club irgendwie fahren lassen. DNS umgeschwenkt, irgendwie Tracker laufen lassen. Hab das irgendwie 2 Tage gemacht, da war auch noch nicht allzu viel los. Wir haben im Club eine nicht so dünne Leitung. Und dann war ich irgendwann mal zu Hause und dann rief einer aus dem Club an.
Dennis, was du da?
Hast du hier einen Tracker laufen? Sag mal, ich so, ja, aber ist schon wieder weg eigentlich. Ja, er hat schon irgendwie den Port gefiltert, aber da kommen noch so viele Sync-Pakete, dass unsere komplette Leitung dicht ist. Und zwar war die Geschichte so, und wir haben den Typen immer noch, und man sieht es ja auch hier, diesen steht da drauf, Torrent IPL aus Polen irgendwie. Der hat keinen eigenen Tracker, anscheinend hat gesehen, dass meiner irgendwie offen ist und dachte sich, naja, ist ja prima.
Hat den gleichen Port, nehme ich.
Genau, nehme ich. Wahrscheinlich hat er den Port extra deswegen genommen. Jedenfalls hat er das umgeschwenkt und der hat es anscheinend genau an dem Tag gemacht, wo ich irgendwie da kurz im Club saß, um meinen Tracker irgendwie zu fahren und hat halt seine Trackeradresse auf unseren Club umgeschwenkt und der hatte irgendwie schon ein paar tausend User anscheinend. Jedenfalls war die Clubleitung richtig platt. Hat irgendwie ein paar Tage gedauert, dann ist es langsam wieder, war es wieder vorbei.
Inzwischen essen wir ihn zum Frühstück.
Ja, inzwischen haben wir zigfach mehr als der, ja.
Der ist schon wieder da. Man muss sich das vorstellen, dass der hat einen Bezahlservice. Der vertickt so Vers, also so richtig schlimm, einfach nur alles, was normalerweise Geld kostet, gibt diese Torrents nur für Geld an seine Kunden raus.
Slotties.
Nur für Slotties an seine Kunden raus. Und und hat irgendwie keinen eigenen Tracker. Das muss man sich vorstellen, dass die eigenen Kunden kommen an und die hat dann nicht mal der Höflichkeit wegen den Namen unseres Trackers in den Torrent eingetragen. Also in den Torrents steht halt drin, welcher Tracker für diesen Torrent zuständig ist und bei wem man sich anmelden muss, um die anderen mit runterladenden rauszufinden, sondern der hat einfach einen C-Name gemacht für den Namen seines wahrscheinlich ehemaligen Trackers auf unseren Tracker, sodass die Clients alle vorbeigekommen sind, wenn sie eine HTTP-Bibliothek benutzt haben und dann natürlich im Host-Teil von HTTP-1-Request noch reingetragen haben, wen sie denn eigentlich meinen, sodass man ganz einfach sämtliche Kunden dieses Torrent die PL rausfinden konnte, indem man einfach nur geguckt hat, was da im HTTP-Header drin steht und wir haben die Liste nicht gemacht, aber wäre eigentlich...
Aber wir hätten machen können.
Lustiges also. Geschäftsmodell, sowas einfach mal auf eBay zu verticken und jeder, der so einen Bezahlservice wirklich ernsthaft anbieten möchte, seid nicht so dämlich und gebt uns eure Kundendaten.
Lass das einfach mit dem Bezahlservice.
Genau.
Ja, ach.
Genau, und jetzt haben wir die ganze Zeit schon davon geredet, dass OpenTracker irgendwann mal so erfolgreich war, dass die Jungs aus Schweden einfach nicht mehr daran vorbeigekommen sind und davon gehört haben, dass es da halt noch was Schnelleres gab.
Genau.
Da fängt Dennis jetzt wieder an zu erzählen.
Ja, irgendwie war es Ende, was ist jetzt, Dezember oder? Okay. Ich glaube, Ende Oktober war die, weiß gar nicht, jetzt eine Konferenz, wie man es nennt, Veranstaltung Oil of the 21st Century. Und der Tim Pritloff, den er auch von der Eröffnungsrede kennt, hat mir gesagt, dass er dort verweilt und dass da die weltweite Torrent-Szene irgendwie gerade am Start ist.
Die Peer-to-Peer-Szene.
Torrent?
Nur Torrent?
Auch.
Ja, doch, stimmt, da war noch wer anders. Jedenfalls war da ein Typ von Mininova, ein Typ von Oink, der Typ, der auf dem Bild, wo man ihn verhaftet hat. Und kurz vorher. Und halt welche von Pirate Bay, war da noch wer? Mininova, Oink, Pirate Bay, ich glaube, das war's schon. Jedenfalls bin ich dann auch dorthin, hab kurz gequatscht und da war ein bisschen voll und dann meinten wir zu den Pirate Bay-Leuten, ob sie dann nicht uns in unseren Berliner Clubräumen mal besuchen wollen. Das haben die dann auch gemacht. Genau, wir haben mit diesem Peter gesprochen. Die kamen dann alle dem Sonntag danach in den Club. Und jetzt wird es ein bisschen mütterlich, hausmütterlich hier. Jedenfalls, wir kochen am Sonntag im Club. Immer. Und die fanden halt unsere Nudeln gleich so toll.
Also gleich die Trecker-Software mitgenommen.
Ja, nee, dieser Peter kam hier so ein bisschen mit Anhang und so. Sein Anhang hat irgendwie Nudeln gegessen. Wir haben uns unten im Keller mit ihm unterhalten und hat er erzählt über Hypercube und so. Also, dass diese Trecker-Software, die The Pirate Bay einsetzt, der ist auch schon so ein bisschen spezialisierter, wo ich weiß gar nicht von diesem Typen, der nennt sich Anakata. Stand immer da früher bei Pirate Bay, dass der Trecker da von Anakata geschrieben wurde. Und der meinte, die hätten da ein bisschen Probleme. Sie werden am Ende mit irgendwie optimieren und Features anpassen und so. Und alle ihre Rechner sind irgendwie bei 100% Load. Und die haben schon, also was wir gesehen haben, hatten sie 16 Stück. Und dann hat Erdgeist halt irgendwie kurz erzählt, wie unser funktioniert, wie viele Requests wir pro Sekunde abarbeiten und dass wir dabei irgendwie 15% oder 20% Load haben. Und ja, da haben wir noch so ein bisschen rumgequatscht, auch was man in der Zukunft noch so zusammen machen könnte. Und dass er sich unser Zeug ja mal dann noch irgendwie demnächst mal angucken will und wir würden dann so E-Mail-mäßig so in Kontakt bleiben. Da denkt man sich auch erstmal nichts weiter. Und
schön, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Ja, so ungefähr. Nudeln waren ganz lecker und dann waren sie weg. Und aber schon die Mitte der Woche, irgendwie so ein paar Tage später, weiß gar nicht, wie wir es festgestellt haben. Wer hat das gemerkt? Du, ich nicht.
Da kam dann eine Mail von Pirate Bay und meinte irgendwie, ja, wir nehmen die jetzt mal. Wir haben mal testweise auf was? Auf 3 Rechnern? 4 Rechnern?
Nee, einer war nur.
Einer nur? Ja. Auf einen Rechner. Wir haben euch da gleich mal irgendwie noch einen Account gemacht und können mal ein bisschen klicken und ausprobieren.
Und genau, wir haben gleich irgendwie Rechner mit Root-Rechten bekommen, da lief dann irgendwie ein Open-Tracker und der segelte vor sich her mit irgendwie auch, weiß nicht, ein paar tausend Requests die Sekunde und der Rechner war nicht mehr ausgelastet im Gegensatz zu vorher. Konnten wir ja auf den Rechnern, wo der Hypercube lief, da haben wir dann auch Root bekommen, wir haben jetzt überall Router. Quatsch, nee, ich nicht. also wir konnten mal gucken und...
Wie das halt so ist, kaum hat man irgendwo da mal seine Software deployed, kommen die ersten Mails mit Feature-Requests, wird dann werden noch ein bisschen Stats in die Richtung und ein bisschen mehr Möglichkeiten, Access-Listen für, naja, sie wollten halt nicht, dass jeder daherkommen kann und noch zusätzlich Peers einfügen, weil ich hatte noch so ein Sync-Protokoll erfunden, gut, kann man verstehen, aber gleich irgendwie rumningeln wieder Feature-Requests, habe ich ihn noch schnell gemacht.
Na, ich glaube, die hatten halt eigenes Stats-Tool, die schon ein gewisses Format brauchten von ihrem Hypercube und das gleiche Feature wollten sie in unserem Tracker auch haben, damit sie noch einfacher umschalten können, weil die müssen ihre Stats ja da irgendwie auch preisgeben. Hat man ja auch gesehen die letzten Tage, die haben jetzt irgendwie bekannt gegeben, dass Pirate Bay sagt, sie haben im Gegensatz zu einem Dezember 2006 hatten sie irgendwie 4 Millionen Peers und dieses Jahr haben sie 8,5 Millionen oder so, auch teilweise dank unserer Software. Bitte.
Wusste ich gar nicht.
Ja, Torrent-Freak, ne? Müsst ihr lesen.
Inzwischen haben sie es also geschafft, dass sie die 16 Rechner so konsolidiert haben, dass nur noch 6 da stehen, die sich eigentlich auch, langweilen nun nicht, aber die deutlich noch nicht am Anschlag sind.
Eigentlich müssen wir jetzt mal die Stats zeigen.
Eigentlich kriegen wir jetzt ein paar Bäume, ne?
Bäume?
Ja, weil wir jetzt weniger Strom verbrauchen.
Achso, ja, die haben ja schon hier in wie heißt der Reaktor-Dings da oben, der da... Die haben schon ein paar Stäbe rausgezogen, weil die Rechner da weniger Strom brauchen. Ihr wisst ja, 8 Mikrowatt. Wahrscheinlich war Pirate Bay der Grund, als ihr zu viel geklickt habt, ist da irgendwie die Stange durchgebrannt. So, das Slide haben wir jetzt durch, oder?
Das Slide haben wir durch.
Nächste. Ey, wir sind mit Pirate Bay schon, wir müssen nicht mehr erzählen von Pirate Bay.
Ist so spannend dann auch nicht.
Funktioniert.
Ja, geht.
Ja, aber Pirate Bay ist schon richtig fett. Also die stellen weltweit, man muss schon noch ein bisschen Pirate Bay erzählen, sind ja nun echt nicht klein. Die stellen weltweit höchstwahrscheinlich die Hälfte vom gesamten, BitTorrent-Tracker-Announces gehen weltweit zu Pirate Bay. Das ist aber wiederum auch schlecht, weil wenn die dann doch irgendwann mal wegfallen, und da sägen ja ganz viele an deren Stühlen, dann ist auch gleich die Hälfte von ganzen BitTorrent weg. Also macht man auch ein bisschen eigene Tracker oder seht zu, dass irgendwie hier noch andere Leute motivieren kann. Nee, kann meine Slides nicht. Vielleicht kommt das auch später noch wieder runter.
Super. super. Wir hatten zwischendurch, hatten wir so lustige, man guckt ja halt immer so zum Debuggen mal, wo man selber was falsch macht, welche Requests failen, man will seine HTTP-Engine noch anpassen und plötzlich failen da mal so Pakete auf ganz komische Art und Weise, die kommen schon an, liefern Daten an, aber dann brechen sie zwischendurch ab. Und als wir dem hinterhergegangen sind, sind wir drauf gekommen, dass da halt nach dem Paket plötzlich noch RST-Pakete hinterherkamen von angeblich derselben Adresse, also sie halt eine eigentlich ziemlich sexy aufgebaute Verbindung eigentlich gleich wieder abgeschossen haben. Und nachdem wir dann noch eine Weile hinterher geschaut haben, haben wir geschaut, dass die Verbindung danach noch weiterging. Die haben irgendwie das auch erst nicht mitbekommen, diese Verbindung kaputt war, haben aber angeblich zwischendurch ein RST-Paket geschickt. Was da wohl passiert war, ist, dass eine Firewall sich dazwischen befunden hatte, die angefangen hat, aktiv BitTorrent-Tracker-Verbindungen abzuschießen, die da reingeguckt haben und die dann
ein Reset-Paket injecten.
Reset-Paket injecten. Na ja, gut, dann haben wir dann vielleicht angefangen, wenn man so RST-Pakete einfach ignoriert, könnte man ja mal gucken. Ich soll euch sagen...
Das würde funktionieren, wenn wir das Reset-Paket irgendwie ignorieren und die andere Stelle das auch weiß und wenn die das auch ignorieren, weil die kriegen höchstwahrscheinlich auch eins. Da gibt es so Linux-Firewalls, die das irgendwie wegschicken.
Aber nicht nur das. Also so ein RST-Paket hat innerhalb... Ich habe gehört, dass irgendwie die innerhalb der TCP, des TCP-Protokolls hat so ein RST-Paket auch schon eine Berechtigung.
Wir haben es mal getestet und rein theoretisch funktioniert es, wenn wir es ignorieren. Aber die andere Seite muss halt mitspielen und da gibt es auch RST-Pakete, die Berechtigung haben.
Wir schießen uns also ein bisschen selber
an. Die Verbindungen haben sich einfach so weit hochgeschaukelt, dass wir
dann... Ja, beim Einzelfall hat es funktioniert.
Der Einzel.
Theoretisch. Bei uns wird handselektiert getrackt.
Ja, also es würde gehen.
Genau. Ja. Aber das sieht man auf den Single Point of Failure. Wenn nämlich die Tracker-Announces nicht funktionieren, dann ist dieses Protokoll tot. Also muss man eigentlich dahergehen und schauen, dass man die Tracker-Verbindungen über HTTPS implementiert. Aber... Wenn man weiß, dass so Kryptobeschleunigerkarten, die man heute so kaufen kann für, ich glaube, das ist teuer, wie 3.000 Euro.
Ach Quatsch, echt billiger.
Nein, die guten, die wie schnell können. Da kriegt man irgendwie so 1200 Verbindungsaufbaue, also dieses Helmenzeugs ist echt teuer. Und das reicht einfach nicht. Also wir müssen dann wie 8 von diesen Karten kaufen, dann die im Server reinschrauben. Also wir können da nicht wirklich HTTPS anbieten. Wobei das der richtige Weg wäre. Also sollte man sich vielleicht noch...
Könnten wir schon, als Bezahlservice so. Oh. Reden wir nachher drüber.
Ich bin dann mal weg. Genau.
Was ist denn der nächste Punkt? Ich hab den nicht gemacht.
Ich auch nicht.
Ist der von dir?
Weiß ich nicht. Also, es gibt da immer wieder lustige, wir wissen nicht, wo es herkommt. Es gibt
die Mails.
Die Webseite und die Mails. Es gab immer lustige Geschichten, dass dann Leute angefangen haben, in irgendwelchen Foren irgendwie zu schreiben. Achso, nee, es fing anders an. Es fing damit an, dass Leute gemeint haben, wir können zu eurem Tracker nicht connecten. Unsere Software hier, unsere BitTorrent-Software, die sagt immer, da kann ich nicht connecten, weil die sind Hacker,
Fischer
und Fritze und weißt du was. Und dann haben wir uns das mal angeguckt und es stellt sich raus, dass die Leute halt diese Peer-Guardian-Software benutzen. Die Peer-Guardian-Software funktioniert so, dass sie eine Filterliste hat, die von der Firma BlueTech zur Verfügung gestellt wird. Und in dieser Filterliste steht halt drin, zu welchen Peers, also zu welchen Netzadressen man nicht connecten soll, weil die sind böse. Da gibt es verschiedene Kategorien, Fischer, Hacker, Anti-Peer-to-Peer und was es alles gibt. Und es ist eine kleine Bude und es sind unseres Wissens auch nur so eine Handvoll Leute, vielleicht irgendwie zwei oder drei, die diese Liste pflegen.
So eine Handvoll einer?
Vielleicht auch nur einer, wir wissen es nicht genau. In dieser Liste stand halt unsere Tracker-IP-Adresse drin. Da stand halt Anti-Peer-to-Peer.
Nicht nur die, da standen die Berliner Clubräume standen drin, das Kongress. Das
kommt gleich. Okay. Bei uns stimmt Anti-Peer-to-Peer, also bei einer BitTorrent-Tracker-Site steht halt Anti-Peer-to-Peer. Wir tracken zwar nur irgendwie, keine Ahnung, 2/4 des BitTorrent-Trackings, aber, oder, ja. Und dann haben wir halt mal angefragt, was das da eigentlich soll und warum wir da drin stehen. Und dann schrieben sie uns zurück, ja, das würde nicht gehen und das wäre CCC und das wären Hacker und Hacker würden sie auch nicht irgendwie, Hacker würden sie auch filtern. Und deswegen ginge das nicht. Wieso sind wir eigentlich, danke für das Lob, aber Hacker, was haben wir mit Hackern zu tun? Wir haben mit dem CCC nichts zu tun. Und da meinen sie ja, und von so einer Adresse wäre mal ihre Filterliste, keine Ahnung, 5000 Mal runtergeladen worden. Irgendwann zwischen Weihnachten
und Neujahr vor
2 Jahren oder so. Und dann meinen sie, es hätte erhebliche Bandbreitenprobleme gegeben, da konnten wir auch nur drüber schmunzeln. Und
das war ein DOS.
Das war ein DOS, genau. Und sie mochten uns halt nicht und haben dann halt uns gefiltert und es ging dann hin und her und dann kamen lustige Anschuldigungen, die sie rauskramten. Irgendwie zum Beispiel haben sie auf meiner Webseite geklickt und da es gab früher mal eine Kampagne von der RIAA, gab es halt You can click, but you can't hide. Und ich habe da so eine Verunglimpfung draus gemacht, You can click, but you have to hide. Und der Link zeigte auf die MPAA oder auf die RIAA-Seite und dann meinten sie, ja, und der Typ, der hier den Tracker bei euch betreibt und so, der arbeitet für die MPAA. Weil der linkt ja da drauf.
Der erzählt uns nichts davon.
Ja? Und der, was glaubst du, wie ich den Rechner finanziere? Und da haben wir uns irgendwie in den Kopf gefasst. Und gesagt, hey, wie kommen die denn so geil darauf, dass wir MPAA sein? Und dann hat sich dieses Gerücht verbreitet und dann stehen halt in Foren so Dinge irgendwie drin wie, ja, und uns wurde immer gesagt, und Dennis Stalker wäre immer fake und es wäre immer MPAA und die würden bezahlt. Ich weiß nicht, was die Leute jetzt machen, nachdem unsere Software bei Parrot Bear läuft.
Ja, nicht mehr Torrent, so wie nur noch.
Ach so.
Also wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass diese Peer Guardian Liste, dass das eigentlich genau von der Filmindustrie bezahlt wird, dass die halt möglichst, also sie haben inzwischen das halbe Internet. Also
das ist schön, 50% alle Adressen im Netz stehen in dieser Filterliste drin.
Das halbe, also haben dann wir angefangen, Anwaltsfirmen und irgendwelche Behörden und Schulen und irgendwie alles böse.
Die Polizeistation in Ghana. Warum?
Na, ein Grund hatte schon, warum die uns auch gefiltert haben. Und zwar muss man dazu sagen, dass so ein offener Tracker hat natürlich den Nachteil, dass wir wissen nicht, was da getrackt wird, weil wir sehen ja nur Hashes. Wir sehen
das
nicht
ist ein Vorteil.
Naja, nicht nur. Wir sehen ja halt nicht mal die File-Namen und das Torrent-File sehen wir auch nicht, sondern wir sehen nur diesen 20-Byte-Hash und die IP-Adressen und wir vergessen es auch wieder, wenn die Clients irgendwie nicht wiederkommen, weil Logging bei der Menge geht auch sowieso schon gar nicht mal, wenn wir wollten. Der Nachteil ist halt, ja, wir haben danach, ist offen, denn da kommt nicht sofort ein Vortrag. Also dauert noch.
Vielleicht langweilen die sich schon.
Nein, langweilen sie, die klatschen ab und zu. Wenn sie sich langweilen, haben die aufzuklatschen. Der Nachteil von einem offenen Tracker ist, dass natürlich auch, es gibt Firmen im Auftrag der MPAA und der RIAA, die Fakes irgendwie reinstellen. Also, habt ihr bestimmt schon mal gehabt, ihr ladet dann was runter, dann ist halt nicht das drin, was ihr wolltet und die sammeln halt so Adressen oder die wollen euch irgendwie die Laune dadurch verderben, dass ihr irgendwann doch keinen Bock mehr habt und dann doch in den nächsten legalen Download-Shop geht. Und da wir natürlich ein offener Tracker waren, waren die bei uns besonders viel. Und da gibt es ja auch diese...
Die waren halt die performt haben.
Genau. Und da gibt es ja auch diese Mails, die da mal aus irgendwie Media Defender geklaut oder raus befreit wurden,
ja,
wo dann auch drin stand, dass unser Tracker ja auch bevorzugt zu benutzen ist, weil er ja so schön performt. Und da könnte man am besten halt seine Fakes drüber verteilen. So. Deswegen hatten wir natürlich auch eine Menge Fakes. Dann lass es irgendwie 1.000, 2.000 oder 5.000 sein. Das ist aber relativ gesehen nichts, weil wir haben irgendwie 200.000 oder 205 oder 300.000 schon, ich habe keine Ahnung, irgendwie so 250.000 Torrents und wenn davon mal so 3.000, 4.000, 5.000 Fakes sind, dann ist es echt mal nix. Aber für die war das halt Grund genug, dass sie halt meinten, bei uns wären so viele Fakes, wir wären ja Media Defender selbst.
Wir würden ja von Media Defender bezahlt werden.
Ja, schön wert. Nee, ja. Schön wert.
Nicht, wir haben uns, aber zu unserer Verteidigung haben wir uns immer lustige Dinge einfallen lassen, um mal genau diese Klagewellen, die da so gegen Peer-to-Peer-User angerollt sind, so ein bisschen vielleicht abebben zu lassen, ins Leere rollen zu lassen. Nämlich, was passiert ist, dass Anwaltsfirmen angefangen haben, Leute zu verklagen, die auf IP-Adressen verbunden waren, die während einer bestimmten Zeit vom Tracker zurückgegeben worden sind. Also die haben so Tracker befragt für so einen bestimmten Torrent, den sie identifiziert haben, ist unser Film. Und dann haben sie alle IP-Adressen, die der Tracker zurückgeliefert hat, haben sie genommen, den Telekommunikationsunternehmen hingeworfen, da machen wir Adressen draus und dann haben sie ihre Serienbriefe dahin geschickt. Und das fanden wir doof, weil... Stimmt nicht. Also wenn man sich wieder daran erinnert, das ist ein HTTP-Request, der dazu führt, dass seine IP-Adresse dort eingetragen wird. So, Browser sprechen HTTP und Browser folgen echt gerne so URLs, wenn man die zum Beispiel als Image-Source irgendwo mit in seine Webseite reintut. Also kann ich machen, dass auf www.ccc.de so ein Pixel-Bug irgendwo ist.
Wollen wir?
Was?
Wollen wir? Achso.
Das dazu führt, dass auf irgendeinem beliebigen Torrent sich alle Leute, die auf www.ccc.de klicken, bei unserem Tracker vorbeigeschickt werden und dann ihre IP-Adresse eingetragen bekommen. Ich habe gedacht, na, das kann man auch automatisieren. Man kann irgendwie machen, dass bei den Antworten, die da so an die Clients rauskommen, wenn man nach einem Torrent fragt, tun wir einfach mal, ich meine, unser Zufallsgenerator, den mussten wir wegen des Schwarmverhaltens eh anmachen. Also können wir auch gleich noch gucken, dass wir so ein paar IP-Adressen mit nachtragen, die halt aus so Netzen kommen. Und die anderen Clients stört es nicht, die versuchen eine Verbindung hin und geht nicht und dann ist auch gut. Aber wenn sich die Staatsanwaltschaft oder wenn sich die Firmen nicht die Mühe machen, da mal nachzugucken, ob da wirklich jemand lauscht, dann werden sie einfach nicht unsere Antworten benutzen können und haben dafür Perfect Inability geschaffen. Und da sind wir noch drauf gekommen, dass das schon eine ordentliche Dusche ist, die wir da haben. Also man muss sich überlegen, da kommt pro Sekunde...
Erzähl jetzt nichts Falsches.
Soll ich nicht erzählen?
Ja doch, mach, hau raus.
Also, man muss sich überlegen, bei uns auf dem Tracker, da kommen pro Sekunde 3500 Leute vorbei, die in so einer Tracker-Antwort sind üblicherweise 200 IP-Port-Paare. Und die fragen uns alle, wohin sollen wir denn nach den nächsten 5 Sekunden verbinden? Wieso habe ich das jetzt? Ach so. Also, wem da jetzt was einfällt. Wir haben noch Hut auf den Pirate Bay-Rechnern, oder?
Ja, da kommen aber nicht 3.500 an. Da kommen insgesamt wahrscheinlich mehr so 30.000 an. Mal 200. Pro Sekunde. Weltweit.
Ich habe da ein Geschäftsmodell.
Du? Ich glaub, das ja, nennt
ja, ihr habt Traffic-Probleme? Wir können machen, dass es aufhört.
So, nächstes Slide.
Eins haben wir noch. So Firmen, die vorbeikommen und Peers abgrasen, also die halt immer nur hingehen, um nachzugucken, wer dann alles diesen Torrent runterlädt und die selber Fake-Torrents hochladen, die fallen uff. Die kommen nämlich und stehen bei uns in den Listen mit drin. Und wenn man durch diese Listen durchgeht und halt mal so eine Sortierfunktion, so eine effiziente benutzt, dann kann man die einfach so nach IP-Ranges sortieren und die von ganz oben nehmen und in die Firewall werfen.
Wie, da kommen jetzt 8000 Requests also aus einem /24?
Genau, wir haben irgendwie eine Liste, wo man sehen kann, aus einem /24, wo eigentlich nur 256 Adressen sind, noch ein paar fallen weg, aber das kennt ihr alle, wenn aus so einem Netz irgendwie zu unserem Tracker 3000 Connections irgendwie in letzter Zeit waren, dann wissen wir, von 256 Rechnern kommen irgendwie nicht 3000 Connections und dann wissen wir, dass da irgendwie diese Fake-Clients sind, die rund um die Uhr immer wieder von einem anderen Port, immer wieder von einer anderen Adresse irgendwie, machen die eigentlich?
Announcen.
Scheiße announcen und
meistens also machen sie Peer Inflation.
Mit unserem Tracker machen.
Also eigentlich machen sie nur ein Peer Inflation. Sie connecten halt immer mit einem neuen Port von einer anderen Adresse aus 7/24
und dann blasen
sozusagen auf und dann wandert das Torrent bei den ganzen Indexseiten nach oben in der Liste, weil halt ganz viele Downloader bei diesem Torrent sind und dann ist es wohl sehr begehrt und die Leute fangen an, das runterzuladen.
Und sie sagen, dass sie mal fertig sind, dass man bei dem Torrent auch sehen kann, ja, der wurde schon tausende Male runtergeladen und dann wandert er auch nach oben. Und natürlich die connecten dann auch zu euch und geben euch kaputte Teilblöcke, sodass ihr den gesamten Block nochmal laden müsst und dass er wieder von vorne anfängt. Das seht ihr mal, wenn irgendwie Hash, Broken Hash oder was auch immer da steht oder Failed Hash, weiß nicht, was für einen Client ihr habt und dann verzögert das den Download ungemein. Und da haben wir so ein bisschen uns was einfallen lassen, um die rauszufiltern und die kann man natürlich nicht alle erwischen, weil das geht auch gar nicht, aber so im Groben und Ganzen klappt das schon. Was wir auch daran gemerkt haben, dass die bei Pirate Bay gesagt haben, dass ihre Liste so zur Hälfte unserer ähnlich ist. Also sind immer die gleichen schwarzen Schafe.
Machen wir weiter.
Next.
Genau. Ihr.
So.
Macht
gut. Ike? Gut. Ja. So, was braucht ihr, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, weil irgendwie Pirate Bay ist nicht überlastet, gerade nicht so, weil wir haben den ja ein bisschen auf die Sprünge geholfen, da ist alles prima. Aber trotzdem brauchen wir, das ist auch eine Monokultur, die wir nicht toll finden. Und deswegen brauchen wir mehr Tracker. Und so einen Tracker zu starten ist ganz easy. Ihr schnappt euch euer Favorite Unix hier. Linux geht auch. macOS funktioniert. Solaris haben wir schon lange nicht mehr getestet. Ging aber mal. Kann auch nicht so schwer sein. Kriegen wir wieder hin. Und einfach Source runterladen. Steht die Adresse gleich noch hier am Ende?
Nee.
Aber es so. Im Fahrplan ist die Adresse drin.
Ja, wir reichen irgendwie was nach gleich oder so. Jedenfalls Source runterladen, bauen, starten und schon könnt ihr da drüber eure Torrents irgendwie announcen. Ihr announce-olds einfach eure eigene Adresse nehmen und dann geht's irgendwie los. So, das wäre jetzt irgendwie der simple Weg, aber klick. So, das reicht natürlich nicht, wenn ihr einen ordentlichen Tracker fahren wollt, wo schon nicht nur 100 Requests die Sekunde kommen oder ein paar hundert mehr, sondern so in Richtung paar tausend, dann braucht ihr halt einen schnellen Rechner, wobei er hier meint ja, aktuell ist irgendwie alles schnell. Ich würde schon sagen, also so Pentium 4 sollte man irgendwie dann nicht mehr nehmen, sollte schon irgendwie so
Pentium so ein, 4 geht gerade noch so.
So ein Dual-Ding irgendwie sein, so was Aktuelles.
Mit kostet ja schnell. Nicht mehr.
Kostet ja nicht. So, und dann ganz entscheidend haben wir festgestellt, hier so eine billig irgendwie Netzwerkkarte oder so ein Onboard-Shit irgendwie, also der schlechte Onboard-Shit, der hat keine TCP-Offloading-Features und der kann irgendwie, wie heißt das, Interrupt-Mitigation oder sowas. Dass die Interrupts ein bisschen
gesammelt werden. Das Problem ist halt, wenn da jetzt irgendwie 8000 Pakete oder 20.000 Pakete pro Sekunde reinkommen, dann macht bei den preiswerten Netzwerkkarten kommen dann halt, naja, 20.000 Interrupts pro Sekunde. Und dann ist die CPU eigentlich nur damit beschäftigt, Interrupts zu verwalten und geht dann relativ schnell in die Knie. Deswegen braucht man da halt eine Netzwerkkarte, die das so ein bisschen abfedern kann. Die, da gibt's so von Intel gibt's so Netzwerkkarten, die das einigermaßen gut können. Die haben halt ein oberes Limit und haben so einen Timer, der dann die Interrupts erst sammelt und mit einem Mal abarbeitet. Aber es ist nochmal ein eigener Vortrag für sich.
Auf jeden Fall braucht man eine ordentliche Karte.
Eine ordentliche Netzwerkkarte. Also ich zum Beispiel, das ist jetzt auch keine Werbung, empfehle da die Intel Isa Express Pro.
Und dann gibt's dann auch andere Firmen und so. Und, ja. Aber ich nenne jetzt
keine. Wie gesagt, wir bekommen nichts.
Ja, wir leider.
Nee, scheinbar. Also letztes Mal nicht genannt. So, dann braucht man natürlich irgendwie noch einen ISP, der irgendwie Router hat, die irgendwie so, was hatten wir vorhin, 70.000, 80.000 Pakete die Sekunde. Also wo ein Router alle, steht, also der das auch ab kann, weil man muss ja bedenken, andere Kunden haben die ja auch noch. Es ist ja nicht so, dass wir die Einzelnen sind, weil meistens sitzen ja noch die ganzen Pornhoster mit dabei und die wollen ja ihre Pakete auch haben. Und das bei so einem sollte man sein, dann fällt man noch nicht so auf. Und den braucht man schon auch so, hier den um die Ecke ISP, das funktioniert irgendwie nicht. So, dann muss man an seinem...
Ihr könnt es natürlich auch hier im Kongressnetzwerk machen.
Können wir eigentlich mal.
Wollten wir ja eigentlich
auch. Muss man auch kurz umschwenken.
Eigentlich wollten wir...
Braucht ihr noch Netz?
Eigentlich wollten wir, dass der Vorführrechner hier unseren Trecker fährt, während ich hier sitze. Aber das haben wir auch nicht gemacht, weil haben wir vergessen. Und außerdem kommt auch ja kein Netz an so richtig. Deswegen. Aber eigentlich müsste die Kiste das hier gerade noch so hinkriegen. Ich weiß ja nicht, dieses OS X und so, ob das schafft. Aber naja, jedenfalls haben wir vergessen. Aber würde bestimmt gehen. Jedenfalls muss man seine Max-Sockets und lauter so ein Zeug muss man ein bisschen tunen können, sonst die Standardeinstellungen reichen nicht, weil der normale Desktop-Rechner, der ist halt nicht ausgelegt für 3000 Connections die Sekunde und noch ein paar tausend mehr, die er irgendwie in seinen Buffers halten muss. So, da muss man natürlich ein bisschen mutig sein, weil man kriegt Abuse-E-Mails und zwar reichlich. Da kannst du ja noch ein bisschen erzählen, oder hatten wir das schon?
Ja, also als wir bei Hetzner waren, haben wir dann am Anfang, als der Trecker dann gerade mal lief, 2 Stunden oder so, hatten wir, keine Ahnung, 20 Abuse-Mails. Halt so die Standardbriefe von allen möglichen Anwaltskanzleien.
Die kommen schon in XML, das ist total toll.
Ja, fertig, Passpart. Fertig, passbares Format. Da gibt es so eine Windows-Software, wo man immer nur noch auf Bezahlen klicken muss wahrscheinlich. Und da kommen dann die flatternden da rein von irgendwelchen Anwaltskanzleien. Da steht dann mal der Name dazu, wie der Film hieß oder die Software hieß und wen sie vertreten und wann sie es gesichtet haben das letzte Mal. Und jedenfalls
ob sie schon mal vorher,
und ob sie einen schon mal vorher, genau, ob es noch okay ist, ob es jetzt mit Bezahlen nur erledigt ist oder ob sie jetzt die wirklichen bösen Hunde loslassen.
Und wir konnten damit ja nie was anfangen, weil da stand zwar drin,
dass... Da steht der Film, aber was wollen genau, wir mit dem Filmtitel? Der
da stand kein Hash, weil wir haben ja nur die Hashes, wir haben ja gar keine Filmtitel. Also
ich habe dann angefangen, eine Perl-Software zu schreiben, die dann diese E-Mails parst und dann immer die Antworten zurückschickt. Ja, wir hätten gerne den Hash, damit wir den in unsere Blacklist reintun können. Aber dann war der Trecker auch schon wieder aus bei Hetzner. Dann war er wieder an, dann waren irgendwie nochmal 100 Abuse-Mails da und das... Naja, dann war der irgendwann endgültig aus, da kamen noch Wochen später Abuse-Mails an. So, wir haben das gesehen, das stand irgendwie an dem Town, stand Dennis Stalker drin, das müssen sie gewesen sein. Und der Trecker war schon längst wieder irgendwo anders und das haben die gar nicht mitbekommen.
Wir hatten noch mal ganz kurz, weil so ein, der, ja...
Achso, das Schöne war, Hetzner musste die alle vorworten. Also da saß der Azubi und hat irgendwie so... Apfel A. Keine Ahnung.
Wir hatten auch mal kurzfristig für eine Stunde den Isohan-Tracker-Traffic bei uns. Ich glaube, da kamen gleich für diese eine Stunde sofort 400 Mails, also von irgendwelchen Anwälten-Zeug.
Also am besten, man sucht sich eine ISP, wo das direkt irgendwie nach Dev 0 geht, dann hat man irgendwie den Ärger nicht. Muss man halt ein bisschen, muss man ein bisschen mutig sein.
Also lange Rede, kurzer Sinn, man braucht etwas Mut. Dann braucht man ein bisschen Kohle, weil man muss ein ISP bezahlen.
Bei dem Moment, bei Traffic würde ich noch sagen, es gibt auch Leute, die machen netten, die machen ein nettes Abuse-Handling. Die schreiben nicht an die Mail in dem Who's-Record oder so, sondern nee, die klicken so ein bisschen rum, benutzen Google und finden dann unsere Blogseite. Und da steht dann, ja, könnt ihr uns eine Mail schicken at abuse@dennisstalker.com und dann reden wir mit euch. Und dann schrieb uns halt so ein Softwareentwickler, der so eine komische Nischen-Software irgendwie hatte, weiß ich nicht mehr, was das war. Irgend so ein Film-Fernsehproduktion.
Er hätte bestimmt seine Kinder nicht mehr ernähren können.
Er kann seine Kinder nicht mehr ernähren und irgendwie würde keine Geld mehr kriegen für seine Software und so. Und wäre uns sehr verbunden, wenn wir den Torrent vielleicht sperren könnten. Und das wäre ganz nett von uns. Und das haben wir dann auch gemacht. Haben wir auch einen Blog-Eintrag, haben wir ihm auch geschrieben, es bringt nichts, die machen einfach nochmal irgendwo anderes Announce und dann geht es weiter. Das ist also sinnlos. Aber wir haben nochmal einen netten Blog-Eintrag geschrieben, haben die Leute aufgerufen, vielleicht, wenn sie die Software wirklich benutzen, dann sollen sie vielleicht kostet.
Machst du das schon wieder,
Spam? Ja, kostet dann irgendwie nur $100 irgendwie und dann so, ist auch eine Universitätslizenz und so. Aber dann gibt es auch noch andere Leute, die machen das auch. Und die mailen uns dann und dann haben die so eine Software für Blinde, um die Icons bei Windows größer zu machen. Und der schrieb uns dann, er würde auch kein Geld mehr verdienen, weil seine Software, damit Blinde ihren eigenen Computer benutzen können, raubkopiert werden würde. Und da haben wir uns, nee, wir werden irgendwie niemanden irgendwie sperren, der irgendwie Software produziert, damit irgendwie Leute ihre Autos wieder auf ihren Autoparkplätzen stellen können, beziehungsweise dass Blinde wieder ihren eigenen Computer benutzen können. Also so eine blöde Software, die sperren wir nicht. Da frage ich mich ja, um die Leute das raubkopieren. Das
kann man also Windows schreibt auch. Gute Software.
Ich würde an der Stelle noch gerne nochmal auf die Lizenz hinweisen.
Nicht raubkopieren.
Nein, ich meinte unsere.
Ja, nicht den Open-Tracker raubkopieren.
Und der letzte Punkt, der ist auch von Erdgeist und so, er hat, also man braucht Bier. Also
er brauchte Bier.
Sein Code ist auch so, als wenn er mal Bier getrunken hätte. Eigentlich hätten wir jetzt noch hier wir hatten ein Girlie.
Ein Girlie? Ein
Gopi, meinst du? Mit Spendendose, aber Erdgeist meint es doof.
Ja.
Okay, nächste Thema. Letzte Thema, wir sind gleich fertig.
Genau, wie ihr vorhin schon mitbekommen habt, finden wir so TCP doof. So TCP macht total Overhead für die paar Bytes, die da drüber sollen. HTTP da drüber ist irgendwie total bekloppt. Da hat jemand sich da mal die Mühe gemacht und hat eine Extension geschrieben, dass man auch UDP-Pakete durch die Gegend schicken kann. Der coole Mann sagt UDP. Und ist wie viel toller, da kommt irgendwie nur ein Paket hin, ein Paket zurück, na gut, wirklich zwei Pakete hin und zurück, aber macht keine States im Kernel und
ist total billig.
Ist total billig und einfach, kann leider kein V6, aber mehr Leute sollten das benutzen. Und wenn ihr halt durch Zufall irgendwie Clientschreiber kennt oder selber Clients schreibt, dann bautet irgendwie eure Clients ein, dass die halt automatisch mal als allererstes UDP auf demselben Port statt TCP probieren, kostet ja auch euch nichts. Wenn er nicht antwortet, dann nehmt TCP danach, weil spart halt dem Tracker, also uns armen Trackerbetreibern, echt viel Arbeit.
Also wenn der Bram Cohn ist